Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Hydrohelden-Podcasts. Mein Name ist Andreas Klöß und mir gegenüber sitzt wie immer der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallo.
Ja, heute dreht sich wieder alles um das Thema Hydrauliköl und wir haben dazu einen spannenden Gast eingeladen, nämlich den Rüdiger Krete. Hallo Rüdiger.
Hallo zusammen.
Rüdiger, freut mich, dass du uns hier in unserem Podcast begleitest und dass wir dich mit vielen, vielen Fragen löchern können. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, damit die unsere Hörer auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja, ich, Rüdiger Krete, bin Maschinenbauer, 60 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und ein unverbesserlicher Optimist. Ja, und beruflich würden viele sagen, bin ich Ölfuzzi, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, das Thema Öl, aber auch die Maschinen und die Chemie, das ist das, was mich so die letzten 30 Jahre bewegt.
Und was treibst du so, wenn du nicht dich mit Ölen beschäftigst oder dreht sich dein ganzes Leben nur um Öl?
Naja, das Öl gibt's ja auch in der Küche, so ist das nicht. Ja, und auch das liegt mir durchaus nicht fern. Und ich habe tatsächlich sogar schon solche Öle im Infrarotspektrum mir angeschaut. Aber ich genieße lieber auch sie zu essen, das heißt Zeit mit meiner Familie zu verbringen, ob in der Natur, beim Wandern in den Bergen hier in Bayern, ob schwimmen, schnorcheln, was auch immer. Und dazu lese ich gern und viel. Und meine Frau sagt manchmal, sollen wir noch ein Haus bauen für die ganzen Bücher? Aber das ist halt mein Leben.
Ach, super. Spannend. Und ja, du hast es ja schon angedeutet, Ölfuzzi. Das heißt, du bist Geschäftsführer der Oltok GmbH und dort auch Sachverständiger für Schmierstoffe und auch Schmierstoffüberwachung. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Öl gekommen? Wie ist da der Werdegang?
Ja, nach der Schule habe ich erst einmal einen Beruf in der Metallverarbeitung gelernt und das Abitur gemacht. Und dabei kam ich mit Werkzeugmaschinen in Berührung. Und gerade die Automatisierten haben mich irgendwie fasziniert. Und so war es für mich klar, ich werde Konstrukteur für Werkzeugmaschinen. Das habe ich auch gemacht. Und während meines Studiums schon ziemlich zum Beginn fragte man mich, ob ich mich für eine vertiefte tribologische Ausbildung begeistern kann. Das Wort Tribologie hatte ich bis dahin noch nie gehört. Und entschlussfreudig war ich schon immer und sagte ich mir, also wenn du wissen willst, was das ist, sag ja. Und so habe ich das gemacht und bekam schon während des Studiums einen sehr tiefen Einblick neben den Maschinenbauthemen immer wieder mit Ölschmierung, Ölauswahl, Öleigenschaften, Gestaltung von ölführenden Komponenten bis hin zu einer Grundausbildung in Hydraulik. Und dem folgten dann einige Jahre im technischen Dienst Schmierstoffe einer Mineralölgesellschaft. Da habe ich erstmal so die praktische Maschinenschmierung im Fokus gehabt. Dann haben mich die Gründer des Ölcheck-Labors davon überzeugt, ins bayerische Inntal zu kommen und mich mit Ölanalysen zur Überwachung von Schmierölen und Hydraulikflüssigkeiten zu befassen. Insbesondere die Interpretation der Laborwerte. Und in den nachfolgenden 15 Jahren habe ich wohl einige tausend Ölanalysen bewertet aus verschiedensten Bereichen, dann mit den Maschinenbetreibern darüber diskutiert, sie geschult und beratend und auch problemlösend war ich dann mit von der Partie. Ja, und so bin ich dann halt jetzt bei Oltok, sozusagen bei der Akademie von Ölcheck. Und immer noch ist Öl und Ölüberwachung das Metier meines beruflichen Alltags.
Jetzt dreht sich ja in unserem Business vieles halt um das Thema Hydrauliköl, ne? Und da ist jetzt natürlich die Frage, warum ist die Pflege und Überwachung von dem Hydrauliköl denn so wichtig?
Hydrauliköle haben eine Besonderheit gegenüber allen Schmierölen. Nämlich eine Hydraulik funktioniert nicht eine Sekunde, wenn da nicht das Hydraulikfluid wäre. Und daher wird gerade hier deutlich, dass das Hydrauliköl eben kein Hilfsstoff ist und auch sein kann, sondern besser als Maschinen- oder Konstruktionselement begriffen werden sollte. Und so sollte man das behandeln, von der Auswahl des Fluids über Transport, Lagerung, Handling, Ölüberwachung, Ölpflege. Und wir wissen eben, dass Lebensdauer und Zuverlässigkeit der modernen Hydraulikkomponenten und Systeme in erheblichem Maße von dem Öl, seinem Zustand und auch seiner Reinheit lebt. Leben im wahrsten Sinne des Wortes.
Und wenn du jetzt sagst, dass das ein wichtiges Konstruktionsmedium ist, jetzt hast du Mobilhydraulik, du hast stationäre Hydraulikanlagen, was sind denn da so die ja, die häufigsten Verschmutzungsarten, die da auftreten können. Also ich, klar, es gibt natürlich Abrieb und solche Themen, aber gibt es bestimmt noch viele, viele andere. Was gibt's denn da so alles? Und was vor allem, was mich auch brennend interessieren würde, was war denn so die krasseste Ölanalyse beziehungsweise Ölprobe, die du jemals analysiert hast?
Ja, erstmal ganz allgemein, die häufigsten Verschmutzungsarten sind einfach Partikel, ob nun Verunreinigungen, ob Verschleißpartikel, Wasser, ob als Kondensat oder auch Leckagen und Ölalterungsprodukte. Das sind so die wichtigsten, wenn ich es mal ganz, ganz grob nenne. Die krasseste Ölanalyse, da fallen mir zwei aus dem Bereich der Hydraulik ein. Nämlich einmal tatsächlich Batteriesäure im Hydrauliköl eines Baggers, was sozusagen einen Totalschaden des Hydrauliksystems hervorgerufen hat. Übrigens durch Sabotage, wir konnten das dann nachweisen. Ja, und das zweite war der Totalausfall einer Walzwerkshydraulik durch eine lokale starke Ölüberhitzung an einem Druckbegrenzungsventil. Was ganz Profanes, aber die Folgen waren nicht so profan. Das fing an mit wiederkehrenden Filterblockaden. Wie gesagt, hab Leute, wenn das permanent wieder passiert und in so kurzen Abständen, there's something behind. Da muss was dahinter sein, deswegen müssen wir uns drum kümmern. Aber die Produktion drückte halt. Und am Ende stand dann der Totalausfall der hydraulischen Steuerung, das heißt 16.000 Liter Öl, Proportionalventile im Wert von 40.000 Euro. Und das war noch Peanuts im Vergleich zu mehr als einer Woche Produktionsstillstand. Das war das Krasseste von den Kosten her.
Okay.
Solche Systeme, kriegt man die dann noch sauber? Also wenn du jetzt gerade sagst, hier 16.000 Liter Öl, Proportionalventile, alle defekt. Sag mal, ich stelle mir vor, die Reinigung des Komplettsystems, bis das wieder verlässlich sauber ist, das funktioniert, das muss ja ewig dauern.
Naja, manche meinen natürlich, ich wechsle das Öl, dann ist das System wieder sauber. Das ist natürlich nicht so, wir beide wissen das. Und das geht eigentlich nur, indem man entweder eine Spülung macht, aber ich sage selbst, das reicht nicht aus, sondern nach so einem Schaden und bei der Umstellung vielleicht auf die neue Ölfüllung und noch ein Stückchen hinten dran, einfach im Nebenstrom eine intelligente Tiefenfiltration laufen lassen, die praktisch das neue Öl dazu benutzt, nicht nur das Öl, sondern auch das System wieder sauber zu machen. Das ist ganz wichtig, das vergessen viele.
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema mit dieser Batteriesäure. Was waren da die Ausfallursache, beziehungsweise was hat das genau bewirkt, diese Batteriesäure in dem Hydrauliköl? Das finde ich ein interessantes
Korrosion
Thema.
Korrosion vom Feinsten. Aber solch eine Korrosion, wie du die noch nie gesehen hast. Ja, das heißt, die Batteriesäure, da müssen wir uns mal darüber im Klaren machen, dass zwar auch durch Ölalterung Säuren entstehen und wir Kondensat reinkriegen, Wasser, die so die Hauptursache für die klassische Korrosion, auch in der Mobilhydraulik, in Zylindern und so weiter durchaus sein können. Aber wenn dann natürlich so eine starke Batteriesäure dazukommt, die viel, viel stärker an der Oberfläche ihr Werk verrichtet als die klassische langkettige Ölalterungssäure oder so, das war wirklich von vorne bis hinten verrostet im klassischen Sinne.
Okay, Wahnsinn. Krass. Und ja, da hat einer irgendwie Batteriesäure in den Hydrauliköltank dann gekippt quasi.
Ja, das war sein letzter Gruß. Sabotage, sein letzter Gruß nach der Kündigung, ja.
Okay. Oh je.
Naja. Sollte man nicht nachmachen, wir haben es rausgefunden.
Nee. Ja. Er hat sich stets bemüht, oder wie war das?
Ja. Stets bemüht, genau. Und was sind denn so die häufigsten Fehlerquellen deiner Erfahrung nach in solchen Hydraulikanlagen, beziehungsweise wodurch entstehen diese Verschmutzungen?
Ja, man kann sie ganz einfach kategorisieren. Einmal die eingebauten Verunreinigungen, die oftmals nicht im Fokus stehen, nämlich das, was die eingekauften Komponenten von den kleinen Ventilchen, die relativ sauber sind, dann aber die Zylinder, die Tanks, Leitungen und so weiter mit reinkommen, die eine Urverunreinigung darstellen, dann die eingefüllten. Viele meinen, ich habe das Öl mir angeschaut, das ist sauber. Das ist natürlich für heutige Hydraulikanlagen etwas diplomatisch ausgedrückt nicht ganz hinreichend. Also auch das eingefüllte Öl, vor allem vor dem Hintergrund, was habe ich damit gemacht während Lagerung und Transport. Und dann das Eingeschleppte, das heißt, während des Betriebes hat unsere Anlage einfach Wechselwirkung in seiner Umgebung, das ist normal. Da werden, ob nun Kondensat oder Partikel eingeschleppt, dann die sogenannten selbstproduzierten, das heißt, selbst wenn unsere Anlage hermetisch geschlossen ist, produziert sie Alterungsprodukte und Verschleißpartikel. Und dann noch etwas spaßig, was nicht sein sollte, es gibt auch noch die hineinreparierten. Ja, immer wenn ich eine Anlage öffne, besteht die Gefahr, dass da was reinkommt, was nicht rein soll. Und auch das sollten wir im Fokus haben.
Okay, spannend. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt von Komponentenverschleiß und so weiter sprechen, das beeinflusst ja dann auch, denke ich mal, die Ölalterung. Und wie ist das, wenn dann die installierte Filtration nicht ausreicht? Wie wirkt sich das dann aus?
Ja, Metalle wie Kupfer, Blei, aber auch Eisen beschleunigen die Ölalterung katalytisch. Nicht oder nur eingeschränkt funktionierende Komponenten, die eben verschlissen sind, können das Öl natürlich auch thermisch überbeanspruchen, wie das DBV, das Druckbegrenzungsventil in dem einen Fall. Und dazu kommt natürlich, dass wir zwar metallpassivierende Additive einsetzen können, um diesen katalytischen Einfluss abzuschwächen, aber das geht nicht ewig. Und wenn dann die Ölalterung dazukommt mit den Säuren und vielleicht noch ein bisschen Feuchtigkeit, dann wird das immer intensiver. Und deshalb ist wirklich eine gute Filtration nicht nur für die Komponenten, sondern auch für das Öl von Vorteil.
Interessant. Lars, ich übergebe an dich.
Wenn ich da kurz einhaken darf, Rüdiger, wenn jetzt durch den Betrieb der Anlage, wenn die Komponenten da laufen, ne, Pumpe jetzt zum Beispiel, dann gibt's ja gewissen Abrieb. Der lässt sich ja nicht finden. Also so ein bisschen Abrieb hast du ja trotz der besten Schmierung. Wenn jetzt diese Partikel, die durch den Verschleiß entstehen, nicht rausgefiltert werden, entsteht ja durch die bereits im System vorhandenen Partikel des Abriebs noch mehr Abrieb an der Pumpe. Und irgendwann geht es ja ins Unendliche, oder? Wenn du das nicht rausfilterst. Also je mehr Schmutzpartikel durch den Verschleiß drin sind, desto höher ist ja wiederum der Abrieb, oder?
Das beschleunigt sich sozusagen selbst. Ja, das geht dann exponentiell vonstatten. Ja, aber nicht zu unterschätzen ist auch, dass diese Partikel, je mehr es sind, einfach auch eine vergrößerte Reaktionsfläche darstellen in Richtung Öloxidation. Das heißt, dass sie tatsächlich auch die Oxidation beschleunigen, wobei ich den Haupteffekt natürlich ganz klar auf der mechanischen Seite sehe, dass harte Verunreinigungen uns hier die Komponenten natürlich kaputt machen. Und genau.
Und wenn wir jetzt über die Möglichkeiten sprechen, Filtration und so weiter, was für Möglichkeiten gibt's denn da, um Hydrauliköle zu reinigen? Also wenn ich jetzt so ein Betreiber von einer Anlage bin, was kann ich denn da tun? Beziehungsweise wann ist es denn notwendig zu sagen, okay, ich muss jetzt doch einen Ölwechsel vornehmen?
Der Möglichkeiten gibt es natürlich viele. Ich kann nur eine Auswahl hier bringen. Aber erst einmal, die klassische Hauptstromfiltration ist in Hydrauliksystemen natürlich Standard. Ja? Ich sage nicht, dass es immer der Weisheit letzter Schluss ist, was dort serienmäßig eingebaut ist. Ich glaube, da ist viel Luft nach oben, dass so die Mindestanforderungen in der Regel erfüllt. Aber hier gibt es beispielsweise innovative Filterelemente, die sektionsweise eine unterschiedliche Filterfeinheit besitzen und dadurch eigentlich die Partikelentfernung auch kleinerer Partikel und den Differenzdruck sehr gut gegeneinander ausbalancieren und tatsächlich auch in der Hauptstromfiltration effektiver zu arbeiten als früher. Freies Wasser kann man beispielsweise durch Zentrifugen zuverlässig entfernen, deren Betrieb nicht so ganz einfach ist. Eine Vakuumtrocknung kann selbst das gelöste Wasser, also selbst minimalste Spuren von Wasser aus dem Öl entfernen. Und da sage ich sogar einen besonderen Hinweis bei Hydrauliken, verdient die Tiefenfiltration im Nebenstrom zur Entfernung von Partikeln, Wasser und auch Ölalterungsprodukten. Das wird oftmals vergessen, dass Ölalterungsprodukte uns auch Probleme machen, vor allem wenn wir so sensitive Proportionalventile oder auch Servoventile haben, sind die oftmals auch Auslöser von ernsten Systemstörungen. Ja, und Grenzen hat die Filtration schon dann, wenn die Ölalterung zu weit fortgeschritten ist. Das heißt, ein totes Öl, ob nun mit Verbrauch der Additiven oder auch einem stark oxidierten Grundöl, wird auch durch die beste Filtration nicht wieder lebendig.
Also das heißt, es ist dann tot, quasi. Ja. Musst du dann tauschen dann, ne, in dem Moment. Ja, ja. Okay. Lars, your turn.
Wenn ich da gerade ein Beispiel bringen darf, ich hatte die letzten paar Wochen einen Kunden, der musste leider seine ganz teuren Proportionalventile an der Presse tauschen, beziehungsweise reparieren lassen, war ältere Ausführung, circa 30 Jahre alt. Er hat dann jemand gefunden, der ihm die Ventile repariert hat. Kostenpunkt 25.000 Euro. Dann lief das gute Stück wieder. Also die Presse lief wieder. Und ich habe danach gefragt, na, ob jetzt wieder alles klappt. Jo, passt alles gut. Ne? Dann sage ich, was machst du denn eigentlich mit deinem Öl? Dann sagt er, warum? Ja, hast du mal geguckt, Ölreinheit oder sowas, habt ihr da irgendwie, ja, ne, wir haben eine Filtration drin. Ja klar, aber die Ventile waren ja kaputt, also die gehen ja nicht von alleine kaputt. Ja, wie gesagt, kannst du mal vorbeikommen, gucken wir uns das mal an, ne? Also kurzerhand logischerweise eine Ölprobe gezogen und die habe ich euch dann auch geschickt zu Oilcheck. Und dann kam raus, dass A natürlich die Verschmutzung völlig über den Werten liegt, die der Hersteller vorgibt. Welch Wunder. Und dass auch die Ölalterung schon recht vorangeschritten ist. Jetzt waren das 3.500 Liter Öl. Kostenpunkt fürs Öl lag ungefähr bei 10.000 Euro plus die Kosten, die dann noch mit dem Ölwechsel verbunden wären, wenn er dann Spülöl einsetzen würde, was vielleicht nicht der Fall gewesen wäre. Habe ich gesagt, du komm, lass uns doch mal versuchen, das Öl ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Da hat er eine Feinstfiltrationsanlage genommen, kam nicht von uns, kam von jemand anders, spielt aber auch keine Rolle, und hat die dann 4 Wochen laufen lassen. Da haben wir nochmal eine Ölprobe gezogen. Erstens natürlich, wie erwartend, die Reinheitsklassen waren wieder im Zielbereich, so wie es der große blaue Hersteller vorgibt. Das war schon mal gut. Und eben auch diese Ölalterungsprodukte konnten soweit reduziert werden, dass, sage ich mal, der Ölbericht wesentlich besser aussah. Ne? Jetzt habe ich gesagt, okay, das sieht schon gut aus, ist jetzt aber noch lang kein neues Öl. Müssen wir im Fokus behalten. Ne? Wir haben jetzt für März nochmal eine Ölprobe terminiert. Das heißt, der wird dann nochmal eine Ölprobe ziehen und die schicke ich euch dann wieder zum Ölcheck. Was ich damit sagen will, wir reden jetzt über Kosten so zwischen 15 bis 20.000 Euro für den Ölwechsel inklusive Öl. Die hat er sich jetzt gespart, nur durch 2 Ölproben und durch die Miete eines Feinstfiltrationsgerätes. Und das finde ich an der Stelle schon spannend, aber der Ansatz war nicht vorhanden, ne? Dass man da sagt, ich habe jetzt Ventile für 25.000 Euro gewechselt oder reparieren lassen, aber jetzt machen wir so weiter wie bisher, wird schon gut gehen. Ne? Das fand ich an der Stelle ganz spannend, aber der Kunde hat es gelernt und hat noch ein paar andere Pressen, da guckt er jetzt dann auch mal drauf.
Lass mich dazu noch ein Wort sagen. Die Story ist ja nach meinem Dafürhalten noch nicht zu Ende. Weil wenn eine Anlage sehr, sehr lange mit einem stark gealterten Öl betrieben wurde, und diese Ölalterungsprodukte, das sogenannte Varnish, die sind halt sehr oberflächenaffin, was Metalle angeht. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass solch ein System auch einen ganz erheblichen Anteil von diesen Alterungsprodukten im System hat. Und wenn du das Öl jetzt sauber machst, sollte man diese Tiefenfiltration, diese Nebenstromfiltration, sollte man auch weiter laufen lassen, weil sie dann dazu führt, dass das wieder saubere Öl wieder etwas von den Alterungsprodukten, von den Komponenten holt, wieder in den Filter rein, wieder sauber zurückgeht. Und es kann durchaus ein Jahr dauern oder so. Und danach hast du dann nicht nur ein sauberes Öl, sondern auch wieder eine saubere Maschine. Und das wird manchmal vergessen. Ja. Dann wird diese Filtration zu schnell abgeklemmt, sagt, hurra, ich habe ja gewonnen. Und dann geht das wieder von vorne los. Und dann fragen die sich, warum? Schuhmacher, hast du mir noch gesagt, hier geht alles gut. Na? Und ja, und jetzt geht das auf einmal nicht,
ja. Ja, klar, logisch. Ja. Ich hatte vorgeschlagen, dass man dann auch, sag ich mal, zu gegebener Zeit mal ein bisschen Frischöl nachfüllt, weil da wäre noch ein bisschen Platz im Tank gewesen. Und dieses Frischöl, wie du ja schon richtig gesagt hast, das würde ja dann auch nochmal zusätzlich die Partikel aufnehmen. Und wie gesagt, die installierte Filtration reicht für sowas ja nicht aus. Ja. Ne? Es kostet natürlich so eine Anlage Miete, das kostet ja Geld jeden Monat. Ich bin mal gespannt, wie lange die noch dran steht, sagen wir es mal so. Und ob sie dann übernommen wird zum Kauf oder wieder zurückgeht, das ist ja gar kein Vorwurf, ne? Das sind ja alles Kosten, die damit verbunden sind. Aber nur weil eine Presse im ersten Moment wieder läuft, heißt ja nicht, dass sie lang läuft. Ne? Ja. Das sind ja immer die teuersten Stillstände, sind dann die, die nicht geplant sind.
Ja, also eine Hydraulikpresse in einer Automobilindustrie, die ich kenne, pro Stunde Stillstand 25.000 Euro. Ja, und da sind 10.000 Liter Öl drin, wo du sagst, eine Ölfüllung, eine Stunde Stillstand,
ja? Ja, klar.
Ja, und der Automobilindustrie kann das relativ schnell sehr, sehr teuer werden. Ja, das stimmt, ja.
Naja, und wenn es dumm läuft, steht die ja nicht nur eine Stunde still, sondern vielleicht ein paar Tage, ne, wenn die Ersatzteile nicht vorrätig sind oder sowas. Ja. Das kann natürlich richtig teuer werden. Ne? Ja. Das heißt, Rüdiger, könnte man pauschal sagen, dass sich durch die regelmäßige Kontrolle und Ölpflege die Standzeit des Öles und der systemrelevanten Komponenten verlängern lässt?
Ja, ganz klar. Und das sogar nachweislich. Es gibt Statistiken, die sagen, dass eine proaktive Wartung, und in der spielt eine Ölpflege eine ganz große Rolle, die Lebensdauer von Anlagen bis zu verdoppeln kann. Und ich sage aber, viel krasser ist eigentlich das Gegenteil. Die Nichtbeachtung der Grundregeln von Ölüberwachung und darauf basierender Ölpflege kann Komponenten und ihre Lebensdauer sogar bis auf einen Bruchteil des erwarteten Werts zusammenschmelzen lassen. Das sind die typischen Frühausfälle, mit denen das beginnt, wo man sich das manchmal nicht erklären kann, bis hin zu eben Standzeiten, die nur ein Viertel oder halb so lang sind, wie es sein sollte, immer verbunden mit Produktionsstillstanden. Und dieses Teil ist auch wie ein Gummiband, ja, von einer Halbierung bis zum Ausfall bis bereits kurz nach der Inbetriebnahme ist da alles möglich.
Mhm. Nochmal zurück auf das Thema Wasser. Was geschieht denn eigentlich mit dem Öl beziehungsweise in dem Öl, wenn da Wasser reinkommt? Also gehen wir mal von aus, da kommt viel Wasser rein und ständig. Was passiert denn da?
Erst einmal auf die Komponenten bezogen. Korrosion und Kavitation ist das Erste, was mir da einfällt. Also ich kann eine Axialkolbeneinheit innerhalb von kürzester Zeit durch einen Wassereintrag zerstören. Habe ich auch sehr gute Bilder dazu, wie sowas aussieht, wie es nicht sein sollte. Aber eben auch eine erheblich verkürzte Öllebensdauer. Das haben viele nicht auf dem Zettel, weil Wasser ist neben den erhöhten Temperaturen tatsächlich ein katalytischer Beschleuniger der Öloxidation, indem es in der Regel unsere Additive kaputt macht. Und damit hält das Öl nicht so lang. Und damit ist das ganz klar, Wasser eben nicht nur für die Komponenten, sondern auch fürs Öl nachteilig.
Mhm. Okay. Eine kurze Zwischenfrage dazu. Die relative Feuchte des Öls lässt sich ja auch mit Sensoren bestimmen. Gibt es da irgendeinen Wert, wo man sagt, ab diesem Wert ist es kritisch?
Ja, das ist, wenn ich es mal lustig sagen soll, eine Frage, wie schnell muss ich gegen Baum fahren, bis ich tot bin? Ja? es kommt natürlich immer auf die Anlage drauf an. Ja, das heißt, wie empfindlich die ist. Ja, und wo man sagen kann, okay, in wirklich empfindlichen Industriehydrauliken so weit wie möglich weg von 100% und stabil. Das ist wichtig, ja, und stabil. Ob das dann am Ende des Tages 35% oder 45% sind, das spielt keine Rolle. Aber je näher ich an die 100% rankomme, muss ich davon ausgehen, ich messe ja nur an einer Stelle. Und dieses Verhalten des Wassers im Öl ist ja auch den ganzen dynamischen Volumenströmen und so weiter und Druckveränderungen unterzogen. Je dynamischer die Anlage läuft, umso weiter weg sollte ich von den 100% sein.
Ja, sehr gut. Bei welchen Öltypen besteht denn besondere Vorsicht bei dem Thema Wasser?
Da fallen mir sofort esterbasische Öle ein, wie wir sie als Biohydraulikflüssigkeiten, aber auch als schweranflammbare Flüssigkeiten einsetzen. Wasser ist da tatsächlich der Störenfried Nummer 1 für das Öl. Und das kann man jetzt negativ sehen. Ich sag mir aber nein, ich muss nur das Wartungskonzept anpassen. Werden nämlich Wasser und natürlich dann auch die Partikel permanent aus dem System entfernt, funktionieren die Flüssigkeiten sehr gut, oftmals sogar länger als klassische Mineralöle. Und im Mobilhydraulikbereich, zum Beispiel wenn ich mal in die Erdbewegung hineingehe, ist gar die Lebensdauerfüllung nicht unrealistisch, wenn Ölüberwachung und Ölpflege stimmen.
Das heißt, die Anlage oder die Maschine übersteht sozusagen, oder andersrum, das Öl übersteht das Maschinenalter.
Ja, wenn man mal einfach sagt, bei so einer Erdbewegungsmaschine typischerweise 1000 Stunden im Jahr, reden wir von 10 Jahren, 10.000 Stunden, das kann man locker schaffen und länger. Bei Industriehydrauliken, die natürlich rund um die Uhr 24x7 arbeiten, ist das eine andere Hausnummer, das darf man auch nicht vergessen. Da wird schnell gesagt, die haben ja die ähnlichen Drücke und, aber das ist doch ein ganz anderes Anlagenkonzept und der Betrieb ist eben ganz anders gestrickt.
Da hattest du ein gutes Beispiel mit dem Ölwechsel beim Auto. Wie war das nochmal? Wenn man den Ölwechselintervall des Autos runterrechnet auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h, dann sind wir bei 600 Betriebsstunden, oder wie war das?
Ja, mich hat mal jemand einfach, der wusste, was ich mache, aus dem Freundeskreis, sozusagen mal angeschossen, sag du mit deinen blöden Ölanalysen. Ich fahre 30.000 Kilometer mit meinem Longlife-Öl, ohne Ölanalysen zu machen. Ich fülle ein bisschen nach, ich gucke mir das sonst auch gar nicht an. Und schon bin ich der Sieger und machte so eine deutliche Siegerpose. Dann habe ich ihm einfach runtergerechnet, habe gesagt, ja, das würde bedeuten, bei einer stationären Anlage sind wir dabei ungefähr 600 Stunden. Und der Unterschied ist, die machen 600 Stunden Vollgas, das schaffst du nicht. Ja? Deshalb sollte man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Das stimmt allerdings, genau, ja. Sag uns doch mal noch was zu dem Thema Brugger-Wert. Es gibt ja bei vielen Pressenherstellern, gibt's ja geforderte Brugger-Tests. Also gerade bei Neupressen habe ich das schon öfters gehört. Mhm. Was hat es denn mit diesem Brugger-Wert auf sich und welchen Einfluss hat der auf die Hydraulikkomponenten?
Der Brugger-Wert steht für die Verschleißschutzwirkung des Öls im Mischreibungsgebiet. Das heißt, wenn die Rauigkeitsspitzen nicht mehr ganz durch den Ölfilm getrennt werden können und sich berühren, und das vor allem bei Gleitreibung unter hoher Flächenpressung, dafür ist der Bruggerwert das Entscheidende. Das ist dann besonders wichtig, wenn das Hydrauliköl neben seiner Arbeit als Hydrauliköl auch noch herausfordernde Schmieraufgaben zu übernehmen hat. Das macht man manchmal, dass man das Hydrauliköl auch noch für Schmieraufgaben verwendet. Und dann muss es eben dafür auch ausgestattet sein. Und ein klassisches Hydrauliköl hat da dann Grenzen, während zum Beispiel klassische zinkbasierte Hydraulikflüssigkeiten liegen beim Bruggerwert zwischen 20 bis 25 Newton pro Quadratmillimeter. Speziell EP-additivierte, dann meist schwefelhaltig ausgelegte Öle liegen da deutlich über 30 und mehr. Und die haben dann gerade in diesen Schmieranwendungen ihre deutlichen Vorteile. Das heißt aber nicht, dass der Bruggerwert ein Wert ist, der die Welt in Gut und Böse trennt. Ja, auch nicht die Welt der Hydraulik. Das kann solch einen Wert einfach auch nicht. Ja, auch wenn man sich das vielleicht wünschen würde. Aber so einfache Werte haben ihre Bedeutung, ihre Aussagekraft. Es kommt einfach auf die Anforderung der Anwendung drauf an. Ja, und dazu kommt natürlich auch noch wiederum, dass ich sage, hey, gerade Industrieanwendung, da sind wir wieder bei dem Thema, 8000 Stunden pro Jahr. Das heißt, da werden sich Verschleißphänomene viel eher auswirken. Wenn zum Beispiel einem Baggerbetreiber nach 10.000 Stunden die Pumpe kaputt geht, kann man sagen, da wird er sich nicht drüber freuen und sagt, aber nach 10 Jahren kann das ja mal passieren. In der Industrie reden wir da noch nicht einmal von 1,5 Jahren, wenn es drauf ankommt. Und die Pumpe ist noch 5-mal so teuer.
Ich würde nochmal zu dem Thema Bruggerwert, weil mir ist dieser Wert auch schon das ein oder andere Mal untergekommen, auch in der Mobilhydraulik. Gibt es da, oder weißt du, ob es da Vorgaben gibt, auch von Herstellern? Ich glaube, es gibt einen großen Hersteller mit so einem gelb-schwarzen Logo, der gibt das, meine ich, bei dem ein oder anderen Thema an, als ja Minimalwert oder sowas. Hast du da irgendwelche Erfahrungen?
Naja, sagen wir mal so, in der Mobilhydraulik findet man ihn eigentlich eher selten. In der Mobilhydraulik werden auch heute noch dominant Zink-Ditiophosphat-basierte Öle eingesetzt, die das auch nicht können. Dafür sind sie auch nicht gebaut, brauchen sie auch nicht. In der Regel finde ich erhöhte Anforderungen an den Bruggerwert in Industriehydrauliken. Und wenn ich einen Bruggerwert größer 30 fordere, dann ist auch schon mal ganz klar vorgegeben, keine zinkhaltigen Öle. Ob die jetzt nun gut oder schlecht sind, das ist erstmal eine ganz andere Geschichte. Aber mit zinkhaltigen Additiven schaffe ich es einfach nicht. Der Unterschied ist der, dass eine klassische EP-Legierung, wie sie der Brugger fordert, tatsächlich sehr hohe Flächenpressung unter Gleitreibungsbeanspruchung braucht. Ja? So, und ein klassisches Wälzlager, wenn es ein Rillenkugellager ist oder so, da gar nicht so stark beansprucht ist. Das würde auch in einer Lagergeschichte deutlicher werden, wenn ich sehr stark bordgeführte Zylinderrollenlager einsetze oder Kegelrollenlager, die sehr viel Gleitreibung haben, dann würde der Bruggerwert noch mehr helfen. Aber wie gesagt, und auch unter Beachtung der erwarteten Zuverlässigkeit und der Anlagenlebensdauer ist das auch nochmal eine andere Geschichte. Also ich kenne die meisten Anforderungen, der Parker will sie haben, Müller-Weingarten, inzwischen natürlich bei Schulerpressen oder bei, die inzwischen ja auch schon unter anderem Namen firmieren, runtergekommen. Solche Anwendungen, da gibt es solche Vorschriften. In der Mobilhydraulik kenne ich sie weniger und wenn, würde ich mir sie sehr genau anschauen, was da wirklich dahinter steckt. In meinem super. Bereich könnte ich es mir vielleicht noch vorstellen.
Okay, ja, super. Interessant.
Ich hatte das letzte Mal eine Anfrage eines Kunden, der hat ein spezielles Medium eingesetzt, irgendein Minol, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau. Da stand tatsächlich im Datenblatt drin, dass man aufpassen muss bei Feinstfiltration aufgrund der elektrostatischen Ladung. Jetzt gibt's ja da teilweise extra Filter, sagen wir so ein Schlagwort Anti-Spark. Filter. Erzähl uns doch mal was zu diesem elektrostatischen Aufladung der Öle.
Normalerweise sagt man ja, Öle sind Isolatoren, deswegen werden sie auch in Transformatoren als Isolieröle eingesetzt. Nichtsdestotrotz haben wir es in der Technik wie so oft nie mit 100% zu tun, sondern Öle haben eine geringe Restleitfähigkeit. Ja? Die ist normal, ähnlich wie sie ja eigentlich sich mit Wasser nicht mischen, aber eine geringe Wasseraufnahme haben. Wir sind nie bei 100%. Durch den zunehmenden Einsatz moderner Grundöle, Gruppe 2, 3, 4 zum Beispiel, und einen auch niedrigen, oftmals in der Industrie auch gerade zinkhaltigen Additiv-Einsatz, werden diese Phänomene tatsächlich verstärkt. Was nämlich passiert ist, dass durch die Bewegung der Flüssigkeit unter dem Kontakt mit den Materialien im System geschieht eine Ladungstrennung. Und solange wir leitende Materialien haben, dann wird diese Ladungstrennung immer in kleinen Portionen wieder gut abgebaut. Habe ich jetzt aber Stellen in dem System, wo nicht leitende Materialien sind, zum Beispiel klassische Filtermaterialien, dann kann es tatsächlich zu elektrostatischen Entladungen kommen. Die führen dazu, dass natürlich das Öl kaputt gemacht wird, aber auch der Filter selbst, der dann so kleine Einschmelzung bekommt und natürlich dann nicht mehr filtert an der Stelle und so weiter. Deshalb kann das tatsächlich sein. Und deshalb spielt das zunehmend eine größere Rolle. Es sind aber natürlich nur Filtermaterialien davon betroffen, die eben nicht leitend sind, also klassischerweise Zellulose oder auch eben zum Beispiel die klassischen Silikatfasern, die heute dort verwendet werden. Metallfilter, die zum Beispiel in Schmierkreisen eingesetzt werden, sind davon natürlich nicht betroffen. Aber wir in der Hydraulik, die klassischen Filter, haben das Problem, wobei es, wie du ja auch schon gesagt hast, Filtermaterialien gibt, die das ganz gut verhindern können.
Okay. Also muss man sich schon unter Umständen mal anschauen. Und wie gesagt, ich habe es jetzt zum ersten Mal tatsächlich in einem Datenblatt von einem Ölhersteller gesehen, dass der explizit darauf hinweist. Und das ist natürlich auch für uns spannend gewesen, weil wir hatten eine Filteranlage angeboten. Da habe ich gesagt, schick mir doch mal bitte das Datenblatt. Und da stand es tatsächlich drin. Das heißt, der muss zwingend sozusagen diese Anti-Spark-Filter einsetzen, weil dem sonst nachweislich das Öl kaputt geht. Und dann sagt natürlich der Ölhersteller wieder, ja, hast du da die richtigen Filterelemente verwendet, ja oder nein?
Ja, wobei ich, also nach meinem Dafürhalten, das Hauptproblem aufgrund der starken Volumenströme in der Hauptstromfiltration sehe. Wenn ich eine Tiefenfiltration habe, die mit sehr, sehr überschaubaren Volumenströmen arbeitet, um eben ganz andere Abscheidungsmechanismen zu erreichen, ja, da weiß ich nicht, ob das nur unbedingt der Mittelpunkt dieser Fragestellung dann ist. Das glaube ich fast nicht.
Das stimmt allerdings, ja. Da wäre die Frage, was für eine Hauptstromfiltration und mit welchem Volumenstrom das Öl da durchschießt, ne?
Ja, und bei Hauptstromfiltern kann es das tatsächlich geben. Auch da sage ich, das ist nicht in jedem Fall so, dass das auftritt. Wenn ich mich dagegen einfach versichern will, weil ich sage, ich weiß das nicht, dann setze ich halt entsprechende Filterelemente ein.
Jetzt haben wir ja ganz oft additive und Feinstfiltration gehört. Jetzt die Frage, die ich immer wieder höre, kann man additive durch Feinstfiltration rausfiltern?
Die Antwort ist ganz klar, nein.
Nein.
Also, aber das lässt sich recht einfach beantworten. Alle im Öl gelösten Additive werden auch mit einer Feinstfiltration nicht aus dem Öl entfernt. Das ist wie der Zucker im Kaffee. Einmal reingerührt, kannst du 100-mal durch einen Kaffeefilter gießen, Zucker ist immer noch drin. Ja? Das sind beispielsweise die Antioxidantien, Korrosionsschutzadditive und auch die klassischen in Hydraulik und Schmieröl verwendeten Verschleißschutzadditive. Das heißt, ich begrenze das hier. Wir setzen ja keine festschmierstoffhaltigen Additive in den Hydraulikflüssigkeiten ein. Ja? So, sondern die ganz klassischen Geschichten. All das, was im Öl gelöst ist, kann ich aus dem Öl auch nicht über die klassische Weise hinausfiltern. Die Ausnahme, deswegen auch das Nein, nicht im Öl gelöste Additive, zum Beispiel Entschäumeadditive, die können, wenn es drauf ankommt, herausgefiltert werden. Ob sich das überhaupt in der Praxis bemerkbar macht, das ist die zweite Frage, aber das kann tatsächlich sein, habe ich auch schon beobachtet, hauptsächlich allerdings in Getriebeölen und Turbinenölen, in Hydraulikflüssigkeiten, ist mir das auch schon über den Weg gelaufen, aber mit den Auswirkungen hielt sich das dort zumindest in Grenzen. Es gibt aber einen Punkt, wo das anders ist. Sind Additive gealtert, das heißt verbraucht, dann können sie natürlich nicht öllösliche Reaktionsprodukte bilden. Die schwimmen immer noch im Öl mit umher. Die sind sozusagen in Dispersion, würde man sagen. Ja? Da habe ich das zum Beispiel gesehen, ein Prüfstand. Die hatten ein zinkhaltiges Hydrauliköl im Einsatz und ich habe denen gesagt, das Öl ist tot. Ja? So, und waren aber 40.000 Liter drin, so dass man gesagt hat, ich gucke erstmal mit einer Filtration und so weiter. Und dann haben die eine Tiefenfiltration eingesetzt. Da war tatsächlich nach 2 Monaten Tiefenfiltration der Gehalt an Phosphor und Zink deutlich unter der Hälfte. Jetzt hat er dann natürlich mich gefragt, ja, Sie haben davor gesagt, das wird nicht rausgefiltert. Ich sage, na ja, nur die kaputten. Ja? Das heißt, diese Reaktionsprodukte, die mir ohnehin eher Probleme machen, die sich in irgendwelchen Ventilchen hinsetzen und was weiß ich, die brauche ich ja auch nicht mehr. Ja, dann kann ich sie natürlich auch herausfiltern, aber ein neues Öl vernünftig hergestellt, werde ich diese Zinkphosphate zum Beispiel nicht herausfiltern, auch nicht mit 2 μ im Nebenstrom. Das wird oftmals wenn man da eine Ölgesellschaft anfragt, halte ich das eher, das ist so meine persönliche Meinung, nicht für eine technische Antwort, sondern für eine rechtliche. Dass man sich absichert und dann steht meist drin, ja, bis 5 Mü geht und darunter können wir nicht garantieren. Was auch immer das heißen soll.
Okay. Wenn du jetzt gerade von 40.000 Liter Hydrauliköl sprichst und Additivierung, macht es an der Stelle Sinn, nachzuadditivieren?
Auch die Frage höre ich natürlich sehr oft und prinzipiell erst einmal aus wirtschaftlicher Erwägung und auch Nachhaltigkeitserwägung macht das Sinn. Das aber technisch sauber hinzubekommen, ist nicht so ganz einfach. Ja, das heißt, dazu brauche ich auch ein bisschen Know-how, das machen zu können. Und in der Regel, die größeren Mineralölgesellschaften haben im Feld dieses Know-how nicht mehr. Ja, das ist einfach nicht mehr da. Die hatten früher Feldingenieure, mit denen sie das vielleicht noch hätten machen können, wenn sie es denn wollen. Aber prinzipiell ist das ein bisschen aus der Mode gekommen. Es gibt aber Bereiche, wo das gemacht wird. Es gibt aber noch eine einfachere Möglichkeit, weil es gibt auch rechtliche Konsequenzen. Ja, wenn der Ölhersteller sagt nein, dann und ich brauche eine Garantie, dann bin ich sowieso außen vor. Aber es gibt eine Möglichkeit, die trotzdem funktioniert. Das heißt nämlich Loss and Feed. Ne? Ein Teilaustausch. Ne? Lass ein Teil ab, füll ein Teil neues Öl, natürlich dieselbe Ölsorte, wieder oben drauf. Und das machst du oft bis da kann man sogar sagen, man kann über diese Loss and Feed eine ganze Weile hinkommen. Natürlich brauche ich Öl dazu. Ne? Das heißt, dass dann einige sagen, ja, aber nach 10 Jahren habe ich ja eigentlich auch wieder einen Ölwechsel gemacht oder nach 5. Sag ich, ja, aber du brauchtest keinen Anlagenstillstand. Ne? Um das mal zu verdeutlichen, von der Hydraulikpresse aus der Automobilindustrie, von der ich sprach, da habe ich Leute vor Ort wirklich gefragt, als ich da war. Ja? Wie gesagt, 1 Stunde Stillstand, 25.000 Euro. Und wenn die einen Ölwechsel dort machen an der Hydraulik, da sind 10.000 Liter drin, machen die es auch gescheit, ne? Weil die wissen, sie wollen ja wieder störungsfrei arbeiten danach. Dann brauchen die 2 Tage. Jetzt brauchst du nur mal rechnen. 1 Million Stillstandskosten im Vergleich zu vielleicht 30.000 Liter Öl. 30.000 Euro fürs Öl. Ja, das ist ja Peanuts. Und dass man dann natürlich sagt, aufgrund dessen geht man auf solche Wege und ist dann auch nachhaltiger, weil natürlich nicht nur jetzt das Öl in Fokus gerät, sondern auch die Komponenten. Ja? Und dann wird's auch wirtschaftlich. Das ist Nachhaltigkeit, die sich bezahlt macht, wenn man es richtig macht. Das sollte man aber immer durch Ölanalysen begleiten, ja? Sondern nicht vogelwild. Das habe ich denen dort auch gesagt und wir machen das auch. Indem man einfach sagt, wir gucken uns da erst einmal alle 3 Monate die Ölfüllung an, um dann zu sehen, wie schnell findet dann Additivabbau statt, um dann das Additivniveau immer auf der richtigen Höhe zu halten. Wenn man mal so Pi mal Daumen sagt, das bitte nicht für jeden Fall übertragen. Pi mal Daumen, wenn da mehr als 50% drin sind, ist in der Regel das gar nicht mal so schlecht.
Okay. Ja, schon ein Anhaltspunkt, ja. Zum Thema Nachhaltigkeit hatte ich vor längerer Zeit in eurem Ölchecker-Magazin was gesehen. Da war irgendwie zusammengefasst, wie waren das nochmal? Ihr habt so und so viel 1.000 Ölproben durchgeführt, bei denen so und so viel Prozent dann tatsächlich noch gut waren. Also man hätte das Öl einsetzen können. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Wie waren das nochmal?
Ja, man sagt einfach, von der Statistik her, unsere Ölanalysen werden ja bewertet mit auch Kurzkennzeichen neben den Kommentaren, nämlich ein grüner Haken, fahr weiter, gelbes Informationssymbol, nichts Kritisches, aber du kannst was optimieren und ein rotes Symbol, du musst was tun, ob das nun Filtration heißt oder Ölwechsel, was auch immer zum Beispiel. Ja? Und da hat man einfach die Prozentzahl der grünen Haken genommen und gesagt, guck mal, wie viel Prozent das über die Jahre bei uns waren. Und wo man das Öl auch hätte weiterfahren können. Natürlich wissen wir nicht in jedem Fall, ob sie es weitergefahren haben oder nicht. Deswegen will ich mal das andere Stückchen dazu sortieren, was ich mal selbst in einer Statistik über einen Hersteller von Mobilgeräten, der viele Jahre schon bei uns Ölanalysen gemacht hat, tatsächlich selbst mal betrachtet habe. Dass es nämlich so war, dass man sagt, okay, in dieser Mobilhydraulik, also Bagger, Radlader, was weiß ich auch immer, hat man angefangen, Öle zu überwachen, bis dato so das typische Ölwechselintervall waren 2000 Stunden. Heute, nachdem der über 20 Jahre Ölüberwachung macht, liegen die bei einer durchschnittlichen Öllebenszeit von ungefähr 5.000 bis 6.000 Stunden in Einzelfällen mehr. Ja, das heißt, gerade wenn Bioöle eingesetzt werden, besser filtriert wird oder so, in Einzelfällen mehr. Wenn man sich nur mal verdeutlicht, wie viel alleine Bagger von diesem einen Hersteller unterwegs sind, wenn ich nur mal die Bagger nehme, ja, Und jeder meinetwegen, ich nehme mal nicht mal die großen Mining-Bagger, jeder meinetwegen 300 Liter Öl drin hat, wie viel das über die Jahre für ein Potenzial ist, kriegt man eine Ahnung, wie viel Liter das wohl gewesen sein mögen, die eingespart wurden, aber auch die eingespart hätten können, für die, die es nicht gemacht haben. Ja? Und da ist eben einfach eine Sache, wo Kosten und Nachhaltigkeit zusammenkommen. Das heißt Nachhaltigkeit, die sich selber bezahlt macht. Und wenn ich dann vor Augen habe, welches Potenzial hier noch brach liegt über alle Industrieanwendungen hinaus und ich sogar sage, wie viel Geld verschenkt wird, ja, und wie viel Ressourcen eigentlich verschleudert werden, dann wird mir schon fast schwindelig.
Mhm. Ja? Mhm.
Und denn eins muss man schon sagen, ne? Auch wir haben nur einen Gehalt, nur einen Geldbeutel. Und so geht's im Industrieunternehmen auch. Das hat auch nur begrenztes Geld zur Seite. Und wir haben auch nur eine Erde. Das muss man ganz klar sagen.
Stimme ich dir zu 100% zu. Ja, das finde ich tatsächlich immer ein bisschen traurig, wenn ich das mal so sagen darf, dass man über den ganzen Tag hört man ja nichts anderes mehr mit Nachhaltigkeit, ne? Mhm. Angefangen beim Joghurt übers Fleisch bis zum Ölofen und zum Gasbrenner. Aber dann wird da draußen teilweise wirklich 1000 literweises Öl gewechselt, ohne Sinn und Verstand, ohne irgendeine Basis, nur weil halt irgendwo drin steht, das muss ich jetzt tun, ne? Mhm. Also ich gehe zwischenzeitlich tatsächlich zu meinen Kunden und sag, hör zu, ein Ölwechsel ohne einen Anhaltspunkt würde ich nicht mehr machen. Ja. Also egal, was der Hersteller sagt, dann würde ich zumindest mal eine Ölprobe ziehen und sagen, wie sieht's denn aus, wie steht's denn um das Öl? Kann man es noch verwenden, kann man es nicht verwenden? Wenn es dann tatsächlich durch ist, wenn es tot ist, okay, dann muss man es dann halt mal wechseln. Ja. Aber einfach pauschal einen Ölwechsel machen, nur weil es irgendwo steht, ich glaube, die Zeiten sind ehrlich gesagt vorbei. Also da müssen wir noch mal drüber nachdenken. Das können wir so nicht machen.
Ja. Und ich sehe da auch noch zwei Aspekte dabei, die nicht beachtet werden von den Leuten, die es nicht machen, weil sie es einfach nicht wissen. Ja? Eine Ölanalyse zum Beispiel zeigt ja nicht nur den Zustand des Öls. Der zeigt mir auch Optimierungspotenzial. Der zeigt mir nämlich an, habe ich da Wasser drin? Ja, habe ich da das drin? Ich meine, das sind nicht immer so plakative Sachen wie zum Beispiel einem Hersteller auch einer oder ein Betreiber einer Presse, aber nicht in der Umformung im klassischen Sinne, wie Karosserieteile oder so, sondern irgendeine größere Stanze oder sowas war das zum Beispiel. Ja, und der an und für sich dann, der hat einen Ölwechsel gemacht, einfach so, und hat dann beim Ölwechsel mal den Boden seines Ölbehälters gesehen. Und als er gesehen hat, was da für Schlamm stand, da ist ihm fast schlecht geworden. Und dann sofort war der Schluss in seinem Kopf da. Kann das vielleicht sein, dass wir deshalb so viele Probleme mit dieser Hydraulikanlage hatten? Da war sofort natürlich der Schluss da. Ja, und dann war auf einmal klar, dass wir nicht nur die Ölstandzeit haben, sondern auch wenn da Dreck drin ist, Wasser, was auch immer zum Beispiel, ja, oder wenn wir das zu spät wechseln, dass wir einfach die Lebensdauer unserer Komponenten und die Ausfallwahrscheinlichkeit oder die Zuverlässigkeit oder Anlagenverfügbarkeit an und für sich da natürlich positiv wie negativ mit beeinflussen können, ob wir uns diese Sache annehmen oder nicht. Und so kommt eben Umweltschutz und Kosten zusammen. Und dann sage ich natürlich auch immer, Hardware ist teurer als Software. Ne? Software meine ich jetzt mal das Öl, das Weiche. Ne? Hardware ist immer teurer als Software. Und jetzt meinen einige, die haben die sind in Sicherheit, wenn sie das Öl wechseln. Sind sie aber nicht.
Ne? Ja.
Da komme ich jetzt gerade, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und gerade dieses ganze Thema ist ja überall in den Medien auch. Was sind denn da für Trends, Entwicklungen und Zukunftsaussichten vorhanden in diesem Bereich der Tribologie oder in dem Bereich der Öle oder was siehst du da in der Zukunft auf uns zukommen?
Es gibt ja ganz interessante Untersuchungen, auch aktuelle von der Gesellschaft für Tribologie, in der ich auch Mitglied bin immer noch, die auch zeigen, welche wirtschaftlichen Vorteile es hätte, wirklich nachhaltig zu schmieren und diese Sachen zusammenzubringen. Aber als erstes muss ich sagen, es gibt zunehmend Anlagenbetreiber, das ist noch nicht die Mehrzahl, die auch realisiert haben, dass erst die ganzheitliche Betrachtung des Öleinsatzes Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zugleich liefert. Es hilft eben nichts, nur ein grünes Bapperl aufs Öl zu machen und dann zu sagen, hurra. Das lässt sich natürlich leicht machen mit irgendwelchen CO2-Reduktionen oder. Aber die verschenken massenhaft Geld, wenn sie dabei stehen bleiben. Sondern es gehört eben tatsächlich von der Beschaffung, Überlagerung, Handling, bis wie gehe ich mit den Ölen um, Ölüberwachung, Ölpflege. Das bringt es dann, dass tatsächlich auch die Komponenten und die Anlagen, wie anfangs gesagt, auch länger halten. Und da ist natürlich, das begreifen einige immer mehr, dass sie da Nachhaltigkeit ist ja auch eigentlich eine Managementmethode und nicht irgendein Zustand oder so. Ne? So, und dann ist es schon so, dass neben der Ölanalytik auch die Online-Überwachung durch Sensoren zunehmend zum Einsatz kommt und auch zu Recht, weil natürlich Anlagen, die 24x7 arbeiten, alle 6 Monate eine Ölanalyse einfach zu grob ist. Ja, der Sensor kann aber nicht alles, was die Ölanalyse kann, und die Ölanalyse kann nicht alles, was der Sensor kann. Deswegen sage ich auch, die beiden ergänzen sich eigentlich hervorragend. Ja? Ja. Ich habe einen Sensor, der die wichtigsten Dinge, ne, 24x7 überwacht und mir Ölveränderungen praktisch sofort anzeigt. Und dann kann ich ja entscheiden, was ich mache, wie ich mit dem Wert umgehe. Und eine der Möglichkeiten kann natürlich sein, ich will wissen, warum. Und jetzt schicke ich eine Ölanalyse und kläre die Details und Hintergründe. Das können wir natürlich mit 30 verschiedenen Messverfahren. Die kann ich gar nicht alle als Sensor in die Maschine einbauen. Das macht doch keinen Sinn, das versuchen zu wollen. Das ist die eierlegende Wollmilchsau, die einem vielleicht mal Vertriebler hier und da, wenn sie über die Stränge schlagen, verkaufen wollen. Aber in der Praxis habe ich sie noch nicht gesehen. Ja, auch eine Ölanalyse ist das nicht, übrigens, by the way. Ja, das gibt es eben einfach nicht. Und wenn das immer weiter zusammengeht, werden wir da auch noch erfolgreicher werden. Und was man noch sehen kann, ist, dass durch den verstärkten Fokus auf die Nachhaltigkeit eben verstärkt auch Bioöle wieder in den Fokus kommen, nachwachsende Ressourcen, Stichwort mal zu nutzen, und das auch zu Recht. Jedoch würde ich mir wünschen, dass auch hier Nachhaltigkeit ganzheitlich und sowohl Öl- als auch anlagenseitig mit all den Wechselwirkungen, die da drin sind, betrachtet wird und man dann auch viel bessere Effekte hat als nur dieses Babbel da drauf irgendwo, wo man sagt, damit kann ich immer mein Gewissen beruhigen, aber ob ich wirtschaftliche Erfolge habe oder die Kunden sagen sogar noch, Nachhaltigkeit, das kostet mich ja nur was. Ne? Und dann machen sie es auch nicht. Wenn man es aber richtig denen mal erklärt, dann wird es auch eine andere Geschichte. Und dazu wollen wir auch als Ölcheck, na, als Labor, aber auch wir als Oldock mit unseren Seminaren und Konferenzen auch dazu beitragen, dass den Fokus immer wieder auf beides zu legen und zu sagen, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, und nur dann wird ein Schuh draus.
Rüdiger, also ich fand den Podcast wirklich hervorragend. Ich könnte noch stundenlang über dieses Thema Fragen stellen, und ich bin so jemand, der sich auch mit dem Thema Sensorik beschäftigt, aber ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen doch etwas sprengen. Aber ich sage trotzdem mal vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für diesen tollen Podcast, und wir werden auf jeden Fall deine Kontaktdaten beziehungsweise auch die Webseiten entsprechend in unseren Shownotes verlinken. Und ja, vielleicht hören wir uns demnächst mal wieder. Und ja, nochmal vielen herzlichen Dank.
Ich sag danke auch für die Möglichkeit, und mir liegt das Thema auch am Herzen, wie euch auch. Und deswegen vielen Dank und maximale Schmierfolge.
Dankeschön in die Runde. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn ihr spannende Themen in der Hydraulik habt, dann meldet euch gerne bei uns, hinterlasst uns einen Like, folgt uns. Wir haben immer wieder neue spannende Themen, und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag.
Dankeschön.
Danke.
Ciao.
Ciao.